Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast des Instituts für Digitales Lernen. Hier diskutieren wir über Bildung. Und zwar mit Leuten, die etwas zu sagen haben, die die digitale Zukunft gestalten wollen, die der Gesellschaft den Spiegel vorhalten oder einfach mal nur dagegen sind. Wir glauben nicht mehr an die Schule der Vergangenheit und wollen die Bildung des 21. Jahrhunderts mitgestalten. Darum suchen wir Inspirationen und Menschen an Stellen, an denen sonst kaum jemand sucht. Zuhören, nachdenken, diskutieren. Und los geht's.
Willkommen auf der EduCouch, heute mit einem für uns ungewöhnlichen Gast. Er schaut auf eine, kann man schon so sagen, schwer kriminelle Vergangenheit, auch mit jahrelangen Gefängnisaufenthalten und eine relativ exzessive Drogenkarriere zurück, ich glaube, das kann man so sagen, verfügt aber auch über deutliche Eloquenz, Intelligenz und Charisma. Heute ist er YouTube-Star und hat den Grimme Online Award gewonnen, den ich immer gewinnen wollte, aber den wir nie gewonnen haben. Herzlich willkommen, Sick.
Dankeschön, auch für die nette Einleitung. Das hier mal hast du sehr schön formuliert.
Das freut mich, danke. Wir sitzen hier in einem kleinen Park hier in Friedrichshain. Es ist relativ wenig los, weil es gerade Corona. Gut, direkte Überleitung. Ich glaube, man kann von Leuten wie dir wahnsinnig viel lernen. Und Lernen ist auch gleich das erste Stichwort. Wie dürfen wir uns den Lerner, sprich den Schüler, Sick vorstellen? Streber, Chaot, völlig unauffällig? Wie sah das so aus?
Tatsächlich war ich viele, also mehrere Dinge davon. So. Ich war sehr schüchtern als kleiner Junge. Also ich bin Anfang 70er, ich bin 73 geboren. In dieser Zeit spielt das halt auch, da war das Verhältnis Kind-Eltern auch noch ein bisschen, also irgendwie fühlte sich anders an, als es heute oft der Fall ist. Auch das Verhältnis, das ich heute zu meiner Tochter habe, ist wesentlich entspannter als das, was ich zu meinen Eltern, zu dieser Generation halt hatte. Jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, schon am Anfang.
Schüler-Sick, wie war das so?
Der Schüler-Sick, genau. Der tatsächlich... Hat mir das doch noch nie einer als Frage gestellt, so, ne? Der Schüler-Sick, finde ich gut. Der Schüler-Sick, ich bin eingeschult worden, war ziemlich schüchtern, also du musst dir vorstellen, ich war eher so, hab mich so hinter Mama versteckt, so, weißt du? Und dementsprechend ruhig und zurückhaltend war auch mein Verhalten, so, in der Grundschule. So, ich würde sagen, die ersten 2, 3 Klassen war ich eher ein leiser Junge. So, hab schon Flausen im Kopf gehabt, aber auch, es war noch dieser, viel Respekt vor der Autorität Lehrer, so noch. Und die waren ja auch alle noch so groß, ne, in dem Alter, wenn du so 6, 7, 8 Jahre alt bist, sind die Großen ja noch wirklich groß. So, und da habe ich mich noch sehr zurückhaltend und korrekt verhalten. Hab dann so meine ersten Ausbrüche, glaube ich, gehabt in der 4. Klasse, wo ich mich so Ansagen von Lehrern widersetzt habe, wo auch die ersten Tische und Stühle geflogen sind oder geschubst, so ein Rumgeschubst halt, so was, wie sich kleine Jungs dann halt auch prügeln. Ist sogar bei Mädchen verletzt worden, da habe ich so den Mittelfußknochen gebrochen. Aus Versehen, also ich habe den Tisch geschleudert und der Tisch ist mit voller Wucht auf der Erde gelandet und mit dieser schmalen Tischkante genau auf ihrem Fußrücken. Und die hat so einen dünnen Sportschuh angehabt. Und da weißt du, habe ich richtig Ärger für gekriegt. So, dann hat sich das auch kurz wieder beruhigt und schlimm geworden oder sagen wir mal so, gegen den Strom geschwommen bin ich dann erst wieder in Hannover. Das war 8. Klasse, so, wo schon der Umzug nach Hannover klar war, ich auch die ersten Male schon am Joint gezogen hatte. Habe den größten Chaoten an meiner neuen Schule kennengelernt, in der Stadt, in der ich nicht sein wollte. Und so kam das Rauchen, die Zigaretten, dann das Kiffen. Ja, und damit auch Schule schwänzen, frech sein zu den Lehrern. Also ich war auch ein Junge, der gespuckt hat und so. Ne? Mhm. Wenn mir ein Lehrer irgendwie dumm gekommen ist, habe ich ihn einfach angespuckt.
Hast du damals schon das Gefühl gehabt, dass das System Schule eigentlich irgendwie anders sein müsste, um dich auch zu unterstützen? Oder hättest du eigentlich ganz was anderes gebraucht? Oder war das damals gar nicht so ein Gedanke, wo man sagt, weil die Institution ist, wie sie ist und es muss halt so sein? Hätte dir irgendwas helfen können, wenn man jetzt sozusagen deinen weiteren Lebensweg dann auch ansieht, wenn die Schule in Hannover irgendwie ganz anders gewesen
wäre? Tatsächlich weiß ich das heute, ja. Also tatsächlich weiß ich heute, ich hätte damals als 16-Jähriger, der... oder knapp 16-Jähriger, der jetzt richtig ätzend wird auch in der Schule, eigentlich meistens nie da ist, gar kein Schulzeug mehr mitbringt und so. Und offensichtlich ein hartes Drogenproblem hat, weil wenn ich komme, bin ich voll dicht, also schon auf Heroin dann auch unterwegs. So. Heute weiß ich, ich hätte den Anspruch auf einen Vertrauenslehrer gehabt oder einen Klassenlehrer, der mich mal beiseite nimmt, mit meiner Mutter spricht oder sonstiges. Von der Schule kam überhaupt gar nichts. So, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir dann an der Stelle, wo sich Kinder unbeobachtet fühlen von ihrem Elternhaus, Jugendliche, die abdriften so und denen scheißegal ist, was der Lehrer denkt, dass es da dann irgendwie wieder eine Brücke zum Elternhaus gibt, so wenn die das zu Hause gar nicht mitkriegen. Weil meine Mutter wusste nicht, dass ich so ein Assi draußen bin. So, meine Mutter war den lieben, ja gut, der hat auch schon geklaut und der hat auch schon gelogen, aber eigentlich bin ich ein lieber Junge. So, weißt du? Und das hätte die nie für möglich. Hat sie ja auch jetzt, als die Videos dann rauskamen, nicht glauben können, viele Geschichten, weil sie sagt, so bist du doch gar nicht. Doch, bin ich auch. So, ist halt der wütende Teil in mir, ne?
Höre ich einen Vorwurf an das System Schule oder sagst du, ich bin schon auch einfach selber schuld und irgendwie,
ich weiß auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, Kritik schon, aber es ist noch nicht mal wirklich bös gemeint. Es war halt so, wie es war. So, und ich habe halt diesen Fall erlebt. An anderen Schulen war es vielleicht oder bestimmt sogar auch besser oder anders. Das mag ich gar nicht abstreiten, aber in dieser Schule hat es halt gerade nicht funktioniert oder hat es keiner wahrgenommen. Und ja, würde mir schon wünschen, dass das aufmerksames Lehrpersonal da ist. Wenn das schon gegeben ist, dann wird doch ein Lehrer, und wenn es nicht der Klassenlehrer ist, der Englischlehrer oder der Mathelehrer mitkriegen, weißt du, oder der Sportlehrer oder sonst wer. Einer wird doch eine Verbindung zu seinen Schülern aufbauen können. Nicht zu allen und nicht zu jedem, aber dafür sind ja auch noch Kollegen dann da. Und das wünsche ich mir schon, aber viele arbeiten halt auch, ist halt auch nur ein Job. Und die sind auch keine die sind auch keine Psychologen ausgebildete, sondern die haben auf Lehramt studiert. So, und genau, und jetzt sollen sie Lehrstoff vermitteln. Aber als Lehrer heutzutage solltest du zu mehr in der Lage sein als das. So, du musst auch auf der Empathieebene irgendwie deinen Kindern, deinen dir Anvertrauten, deinen Schutzempfohlenen nahe sein. Und wenn du merkst, dass du das nicht kannst, dann musst du eine Brücke schlagen zu jemand anderem, der vertrauenswürdig ist. So wie dem anderen Lehrer oder dem Vertrauenslehrer oder dem Rektor selbst oder einfach nur den Eltern oder dem großen Bruder. Es gibt immer irgendwen.
Wir machen einen kleinen Sprung. Wir gehen weg von der Schule und gehen hin zu Skills, Kompetenzen, Fähigkeiten. Ich habe beim Anschauen deines YouTube-Kanals gelernt, dass ein drogenbestimmtes Leben extrem stressig ist über weite Strecken und dass man ganz viele tatsächlich auch Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht, um dieses Leben überhaupt zu bestreiten. Wie erlernt man solche Skills? Baut man da auf Schulwissen auf? Baut man da auf Alltagswissen auf oder muss man alles ganz neu lernen?
Also so, spielst du jetzt auf meine kriminelle Karriere an, oder?
Zum Beispiel, ja.
Ja, das ist so Dinge, die sich wiederholen, ne? Die lernt man halt so, ne?
Also so wenig lernen, Schreiner zu werden, oder ist das?
Ja gut, es liegt halt daran, wo dein persönlicher Fokus liegt, so. Und mein persönlicher Fokus war halt, als ich die Drogen für mich entdeckt habe, auf diesem künstlich erzeugten Gefühl. Das war der Fokus. Also das Gefühl, das einem Opiat vermittelt. Alles ist gut. Weißt du, so, das ist ja auch so das Hauptaugenmerk. Opiat nimmt dich in den Arm und egal wie schlecht es dir geht, selbst später, wenn du das weißt und in den Spiegel guckst und den Haufen Scheiße siehst, der da steht, so, selbst dann, wenn das Opiat kommt, ist alles gut. Es fühlt sich einfach gut an, so. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
Dass es ein mächtiger Motivator ist, um
genau,
zu lernen.
Genau. Genau. Ja, Suchtdruck. Also nennen wir es das Kind beim Namen. Du kriegst halt Suchtdruck und der zwingt dich im Grunde dafür. Und dann, ja, eine niedrige Hemmschwelle so. Oder gewusst, wie du die runterdrücken kannst. Ich habe dann angefangen, Rohypnol zu nehmen. Also Barbiturate, ne? Um einfach auch die Angst vor dem Diebstahl wegzudrücken und so weiter. Dann wirst du tausendmal erwischt und dann weißt du, wie es besser geht. Und dann lernst du die richtigen Jungs kennen. Dann sitzt das erste, zweite, dritte Mal im Knast und da lernst du nichts Positives fürs Leben. Da triffst du nur Jungs wie dich. Und alle haben gute Pläne für, wenn sie wieder rauskommen. Weil nur einer von 100 hat vor, nicht mehr oder sich zu ändern und nicht mehr in den Knast zu kommen. Also wirklich ernsthaft. Die anderen 99 planen die nächsten Straftaten und erholen sich. So, das ist halt Knast, so, ne? Und ja, letztendlich ist so ein drogenbestimmtes Leben ist ganz extrem anstrengend, weil du halt ständig am Rotieren bist. So, wenn du nicht Stoff konsumierst, was ja auch körperlich dann irgendwann sehr anstrengend wird, die Menge an Stoff, die du dir auch gibst, du frisst nicht mehr richtig, du schläfst nicht mehr richtig, du trinkst nicht mehr richtig, du quälst deinen Körper die ganze Zeit, musst aber trotzdem 8 Stunden am Tag Kette geben oder besser gesagt in der Nacht Kette geben, um den Stoff für den nächsten Tag zu besorgen, weil du brauchst halt mal jeden Tag irgendwann 500, 1000, 1500 Euro heutzutage. Früher das ähnlich in D-Mark. Also, und dafür muss eine alte Frau lange stricken. Oder ein kleiner Junge schnell sein. Schnelle Schuhe haben.
Ich fand es ja auch ganz besonders beeindruckend, dass du dir außerhalb dieses ersten Skillsets im Endeffekt ein zweites Skillset noch zugelegt hast, nämlich als Unternehmer. Du warst ja mal eine Weile auch als, kann man sagen, Großdealer unterwegs und du hast es, glaube ich, ganz gut beschrieben, als im Endeffekt ist es ja nichts anderes, als eine Firma als Unternehmer zu leiten. Welche Skills braucht man denn, um eine gute Art von diesem Business aufzuziehen? Wer muss man sein? Was muss man
können? Also für mich als Händler, als Großhändler, für mich überhaupt, um meine Ware zu vertreten, muss ich wirklich hinter der Ware stehen können. So, sonst kann ich das nicht gut verkaufen. Also ich könnte ja jetzt keine Baumarktartikel verkaufen. Mein Gott, wird mich das langweilen. So, weißt du? Obwohl ich gerne in Baumärkten rumhänge. So ist es nicht so. Ich bastle auch gerne, das ist es gar nicht. Aber so das halt konstant zu machen, das wäre so gar nichts für mich. Ich glaube, das ist halt das Ding auch mit dem Cannabis. Ich bin sehr cannabisaffin, auch heute noch. Ich nutze das auch tatsächlich als letzte Medikation. Ich mache sonst gar nichts, keine Antidepressiva, keine Substitute oder sonstiges, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich kiffe auch nicht mehr so wie früher, davon mal ab. Aber ja, was ist denn heute los? Wie oft ich den Faden verliere, Alter. Das Gras ist gut.
Nee, wir sind beim Skillset des Unternehmers.
Ach genau, das Verkaufen war eine große Freude für mich. Vor allem, weil ich hatte einen Bomben-Einkaufspreis. Haben sich alle gefreut, wenn ich gekommen bin. Das hat halt auch meine Ware so an sich. Cannabis, den Jungs war auch scheißegal, wie schlecht ich aussah zu dieser Zeit, weil ich halt viel Show und Koks geballert habe und so. Aber halt über Cannabis das auch alles finanziert habe und viel mehr als das noch so. Das hat mir großen Spaß gemacht. Da habe ich auch das erste Mal meine Fähigkeit als Verkäufer gesehen. Ich dachte vorher, ich bin Einbrecher, ich bin Dieb. So, das war mein Titel so. Plötzlich wusste ich, okay, du bist mehr als das. Das war so das erste Mal, dass ich was gemacht habe, was Neues gemacht habe und gedacht habe, wirklich diesen Satz auch gedacht habe, du bist mehr als das, so, weißt du, als der Dieb und der Junkie, okay, jetzt bin ich halt, okay, habe ich halt noch den Titel, okay, ich kann auch gut krass verkaufen, so, aber damals war es so ein Grinser für mich, so, weißt du, als diese Erkenntnis kam, okay, du kannst mehr als klauen, so, du kannst auch gut verkaufen.
Braucht man nicht irgendwie, ich stelle mir vor, dass man auch echt gut Menschenkenntnis braucht, dass man Leute organisieren muss, dass man Leute motivieren muss, im Endeffekt wie jeder Unternehmer. Ist es so oder stelle ich mir das einfach falsch vor?
Nee, stellt sich richtig vor und bei Cannabis geht es ganz gut. Mein Leitsatz ist Kunde ist König und ich brauche auch keinen Kunden mit Geld. Also weil ich habe nicht abgezielt auf Endkonsumenten, sondern auf Zwischenhändler, so die weiterverkaufen und am besten bei mir Kilos oder auch mehrere Kilos kaufen, regelmäßig. Das war so das Ziel, und wo ich auch hingekommen bin, was auch ziemlich gut funktioniert hat. Und von daher ist mein Kunde König. Und mein Kunde wartet auch nie. Und wenn, sage ich ihm rechtzeitig Bescheid, dass er nicht mit 8.000 oder 15.000 Mark irgendwo an der Straßenecke auf mich wartet. Eine halbe Stunde nächste Polizeikontrolle, guckt in seine Tasche rein, weil meine Jungs kennt man halt so, mit den Jungs, mit denen ich arbeite.
Eine Serviceorientierung.
Ja, natürlich, nein, weil ich halt, weißt du, warum ich angefangen habe zu dealen?
Nee.
Weil alle Dealer sind Fotzen, alle. Jeder Wichser lässt sich irgendwo warten, 2 Stunden in der zugigen Ecke im Winter, voll ätzend, Alter. Wart mal draußen 2 Stunden auf Stoff. Und ich krieg Anfälle, das ist eine Ansage, die ich immer gemacht habe zu meinen Kunden. Ich sage, das Gleiche erwarte ich von dir. Lass mich nicht mit einem halben Kilo oder mit 2 Kilo irgendwo im Auto an der Ecke rumstehen und auf dich warten, du Idiot. Sei 10 Minuten vor mir da und setz dich irgendwo hin, wo dich keiner sieht und dann kommst du schnell an. Genau dahin, wo ich anhalte.
Deutscher Disziplin und Tugend.
Ja, genau. Und weißt du, die Strafe, wenn du dich nicht daran hältst, ist, oder Scheiße quatscht bei meinem Telefon, ist auch so ein Ding, quatschst du Scheiße an meinem Telefon, kaufst du mir ein neues Telefon und bist der Einzige, der die neue Nummer nicht kriegt, du Wichser.
Und Disziplinierungsmaßnahmen, genau, ganz wichtig.
Funktioniert.
Du hast dir noch ein drittes Skillset und das war vielleicht das beeindruckendste oder das schwierigste zugelegt. Nämlich, du hast es irgendwie geschafft, auszusteigen. Was du ja vorher schon gesagt hast, das haben die wenigsten. Schaffen das oder haben das geschafft? Welche Eigenschaften hast du da gebraucht und brauchst du möglicherweise bis heute, um diesen Schritt, der ja wirklich nochmal ein ganz krasser Schritt war, das ich vorher beschrieben habe, tatsächlich von ich sitze im Knast zu, ich habe meine eigene YouTube-Serie, ich mache ganz andere Dinge, ich habe irgendwie eine Familie, das ist ja ein wahnsinniger Schritt. Welche Skills braucht man dafür?
Im Grunde hatte ich die halt auch alle vorher schon. So, trage ich ja schon mein ganzes Leben in mir. Mit diesem Talent, das ich heute auf der Bühne unter Beweis stelle, habe ich Leute motiviert, Dinge zu tun, wo sie zuerst die Hände vors Gesicht geschlagen haben, nach einer halben Stunde recht begeistert zugehört haben und am Ende des Tages 80% der erbeuteten Sachen bei mir abgeliefert haben und sich gefreut haben. Verstehst du, was ich meine? Also,
du bist einfach ein überzeugender Typ.
Ja, das vielleicht, und ich habe es halt damals immer falsch genutzt, für die falschen Sachen. So, ich kann mich da heute drüber amüsieren, dass ich so dämlich war, das nicht besser zu nutzen. So. Und halt auch, habe auch noch Spaß, wenn ich dann die Geschichten, sowas wie eben mit dem Telefon und so, ne? Da kann ich mich heute einfach halt auch noch drüber amüsieren, weil das war auch ich. So mit dem gleichen Talent wie heute, was ich auf der Bühne habe, das Buch selber geschrieben. Auch ich habe ja keinen Ghostwriter oder so gehabt, ich habe das Buch komplett selbst geschrieben. Bin damit Bestseller geworden und also so nach und nach haben mir diese kleinen Etappen, die ich jetzt in den letzten 8 Jahren mit Schornstein-Papier-Projekt, mit dem Projekt hingelegt habe, doch immer wieder gezeigt, okay, ich bin noch viel mehr als nur der Junkie, der Dieb und der gute Grasverkäufer, der gute Dealer. So, ich bin auch noch Entertainer, ich bin Autor, ich bin sogar jemand aktuell oder in den letzten 3 Jahren jemand geworden, der unserer Jugend was beibringt. Ich gehe an Schulen, ich mache Drogen- und Kriminalitätsprävention, mittlerweile auch vermehrt und jetzt hoffentlich bald auch digital wieder in die Klassenzimmer. So, und Corona ist für mich auch gerade ein bisschen Neustart. Für mich ist das gerade die Zeit, ist so, okay, die ganze Welt hält an, nur für mich. Ich habe ein bisschen aufzuholen, noch dass ich an den Nullpunkt komme. Ich hoffe, es fängt sich nicht an zu drehen, bevor ich da bin. Weißt du, wie ich meine? Ich rüste jetzt gerade auf für den Neustart. So, und dass ich genau wie alle anderen dann da bin. Und ich glaube halt, so die Skills, die man braucht, ist, gib nicht auf, wenn du auf die Fresse fällst. Aufstehen, einfach aufstehen ist die Devise, Krone zurechtrücken und weiter geht's. Und los. So, einfach nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option. Und immer genau sich genau selbst beobachten und herausfinden, wer bin ich, was kann ich, und für mich halt heute auch ganz wichtig, wie kann ich das sinnvoll positiv nutzen und nicht mehr negativ. Ja, ich hatte halt jetzt, so langsam lässt es nach, aber ich hatte so die letzten 8 Jahre, seit ich clean bin, seit dieses Projekt läuft und seit die ersten Erfolge kommen, hatte ich ganz stark das Gefühl, ich muss jetzt wieder was gut machen, ich habe was gut zu machen. So. Und mittlerweile, glaube ich, habe ich da gute Abarbeit geleistet, so in den letzten Jahren. Und alles, was ich jetzt in Zukunft tun werde, in diese Richtung, wie Präventionsarbeit hauptsächlich, oder halt auch Leuten in den Live-Chats helfen, so gerade auch immer montags läuft das jetzt, Better Call Sick. So, ich bin dann 2 Stunden live im Chat und telefoniere mit Leuten, die Bock haben, mir irgendeine Frage zu stellen. Entweder offene Fragerunde oder wirklich dann vorgegebenes Thema, oft mit Sucht auch so, ne? Eins der nächsten Themen wird bestimmt sein, du bist voll drauf. Hashtag Corona, was zur Hölle machst du denn gerade? Stell mal vor, du bist voll auf Heroin unterwegs gerade.
Das muss die absolute Hölle sein, oder?
Hey, du kannst ja nicht mal mehr in den Laden gehen klauen. Der nächste Schritt ist, du musst zum Räuber werden. Und dann muss das auch noch so lange funktionieren, dass dein Dealer dir auch noch was verkauft. Stell dir vor, die können nicht mehr einkaufen, die können keinen Nachschub mehr holen, können keine Landesgrenzen mehr überschreiten und sonst was. Es gibt so viele Engpässe. Du bist voll am Arsch, wenn du gerade drauf bist. So, ja. Ein großes Thema, kann man wohl über 2 Stunden drüber quatschen, oder? Auf jeden
Fall. Du hast mir vorher noch ein anderes Stichwort gegeben, digital. Ich würde vermuten, dass dein jetziger Werdegang, deine jetzige Karriere schon auch stark mit der digitalen Welt verbunden ist.
Klar.
Ich stelle mal eine allgemeine Frage. Gibt es irgendwelche digitalen Technologien oder Trends, die dich richtig faszinieren, wo du sagst, das wird irgendwie die Welt verändern, das wird die Gesellschaft prägen, da möchte ich irgendwie vielleicht sogar mitmachen? Gibt es da irgendwas, was du sagst, hey, ist richtig spannend, was da gerade passiert? Oder ist es eher so ein Angstthema auch irgendwie?
Nee, das ist eher ein Thema, was nicht so wirklich weit, also das ist nicht ganz weit weg von mir, aber das ist eher nicht greifbar. Also ich bin da eher pragmatischer in meiner unmittelbaren Umgebung, so da zu helfen. Also hier jetzt in Berlin vielleicht auch nochmal, was Obdachlosigkeit gerade in Corona-Zeit angeht. Und die meisten sind ja da, von den Jungs sind ja auch mit Sucht befallen und sowas. Da aktuell, das ist so meine kleine Welt verbessern. So. Und alles um mich direkt herum, weil so weitreichend ist mein Arm, glaube ich, noch nicht, dass ich da irgendwie... Aber wenn ich mal fantasieren dürfte, wäre so ein sinnvolles Projekt zur Reinigung der Weltmeere oder so, da wäre ich schon mal für zu haben. Weil Meer ist super nice.
Spannend. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende und ich stelle am Ende immer so eine ganz ähnliche Frage. Und zwar, gibt es ein Thema, das wir heute nicht besprochen haben, das dir aber persönlich ganz wichtig ist?
Ja, da gibt's eigentlich eine ganze Menge. So.
Gibt es eins, das richtig rausstecht? Du sagst, hey, da hören jetzt Lehrer zu, Kultusleute,
okay, schön, dass du es mir nochmal auflistest.
So. Das ist deine Chance, Leuten auch mal was zu sagen.
Ja, okay. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das... wenn mein Projekt Schornsteinpapier im Grunde... Nein, ich fange nochmal anders an. Also ich würde mich freuen, wenn viele der Pädagogen und Sozialarbeiter oder sonstig sozial motivierte Leute, die das heute hören, mal unsere Internetseite besuchen. Ich habe nämlich noch ein Bein. Das ist Stigma e.V. Stigma e.V. ist ein Verein, den ich mitgegründet habe. Es ist ein gemeinnütziger Verein, zur Auf- und Erklärung von gesellschaftlichen Stigmata, unter anderem Sucht, Kriminalität. Und mit diesem Verein haben wir ein Konzept entwickelt, das den schönen Namen trägt, Lernen aus Lebenserfahrung. Dieses Konzept ist entwickelt worden aus meiner Biografie, von meinem Produzenten von Schornsteinpapier, dem Paul Lücke auch. Diese Art von Projekt, Lernen aus Lebenserfahrung, also vom Betroffenen direkt an den, den es gerade angeht, in dem Fall die Schüler, weil oft kann man in der 8. Klasse, wo ich hingehe, nicht mehr von Prävention sprechen, dann ist es schon Aufklärung, weil 50% der Jungs und Mädels haben schon gekifft, Ecstasy gefressen oder sonstiges in dieser Zeit. So. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da etwas offener werdet und dieses alte, das Altgraue aus euren Köpfen mal ein bisschen streicht und mit uns einfach in die neue Zeit geht, zeitgemäße Aufklärung, ohne erhobenen Zeigefinger. Wir müssen einfach ehrlich sein, unseren Kids dazu sagen, wie viel Spaß Drogen machen, verdammt nochmal, und dann dazu sagen, und genau deswegen sind sie so gefährlich, und ich bin gern bereit, in jede Schule im deutschsprachigen Raum zu kommen und das nochmal nicht nur als Information mitzubringen, weil das ist das, was ich mitbringe im Klassenzimmer, eine Information wie ein Drogenberater, aber was ich als Zusatz, als ungeheuren großen Zusatz mit in die Klassenzimmer bringe, ist die Emotion. Die können das anfassen. Und die größten Chaoten, die im Klassenzimmer sitzen, die am meisten Stress machen in den letzten 3 Jahren in der Schule, das sind die, die am längsten sitzen bleiben, die meisten Fragen haben und mindestens einer davon hinterher eine richtige Kehrtwende macht. So, und das ist einfach Fakt.
Eine Top-Quote. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch.
Sehr gerne.
Hoffen wir, dass viele richtige Leute zuhören und ein bisschen nachdenken.
Ja, hoffe ich doch auch. Es wird Zeit. Alles aufwachen.
Klar. Danke.
Bitte.